Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Ja, mit dieser Stelle aus Johannes 3 möchte ich euch herzlich begrüßen. Und was können wir anders, als einfach einstimmen in ein Loblied über dem, was wir jetzt gelesen haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir singen doch das Lied 178, Lobe den Herrn. Wir stehen doch auf gerade zum Gebet. Ja, Herr Jesus, dir wollen wir heute loben, du unser guter Hirt. Du, der uns durch die Woche geführt hat, der um alles weiss, was war in dieser Woche. All die Umstände, die wir hatten, all die Bedrängnisse, vielleicht auch Not und Sorgen, aber auch so viel Freude, die du uns geschenkt hast, Herr, die von dir auskommt und die du uns einfach auch wieder aufgerichtet hast und uns gelehrt hast, einfach auch auf dich zu schauen. Danke, dass wir auch den Gottesdienst jetzt dürfen haben, dass wir dürfen in der Gemeinschaft sein miteinander, dass du ja, deine Hand über uns hast, Herr, wie wir es gesungen haben, dass du deine Flügel doch möchtest ausbreiten über uns und über unser Leben. Danke, haben wir so einen grossartigen Gott, wo wir auch nicht Angst haben, wo wir dürfen einfach auch zur Ruhe kommen, auch wenn wir um uns herum schauen und sehen, wie die Welt in der Wehe liegt. Ja, so dürfen wir doch bei dir Ruhe finden. Danke, bist du bei jedem Einzelnen heutigen Morgen. Möchtest du das Herz zurüsten, zubereiten zu jedem Wort, das wir heute hören dürfen. Rüste auch jedes aus, wo uns dient im Wort, bis da mit Lukas, wenn er uns darf, predigt, weitergehen. Amen. Ja, wir möchten nochmal zwei Lieder singen. Das Lied 214, als nächstes O Heiland, fülle meinen Tag. Wir singen nochmal ein Lied. Wir schlagen doch auf, Lied 240. Sing mit mir ein Halleluja. Ich möchte uns heute Morgen mitnehmen ins griechische Neue Testament. Und zwar einen weiteren Abschnitt mit euch lesen. Von dieser Lektüre hier vom China-Missionar, vom George Christopher Willis, wo ja, das griechische Alte Testament studiert hat und uns da ein paar Anekdoten mitgegeben hat, wo uns einen griechischen Begriff oder Ausdruck nachgeht. In diesem Abschnitt wollen wir am griechischen Wort oder Begriff Kaloi Margaritai nachgehen. Ich lese uns vor. Als ich vor kurzem in meinem griechischen Neuen Testament las, stieß ich auf einen Satz, der ungefähr so lautet: Ein reisender Großhändler, der ins Ausland ging, um Waren zu kaufen, suchte schöne Margareten. Meine Gedanken gingen zurück zu der schönsten und lieblichsten Margarete, die ich jemals kennengelernt hatte. Eigentlich hieß sie Margarit, aber es war trotzdem der gleiche Name, nur anders geschrieben. Sie war ungefähr 14 und ihre innere und äußere Schönheit waren gleichermaßen ausgeprägt. Der Kaufmann fand sie und kaufte sie, doch der Preis war sehr hoch. Sie kostete ihm alles, was er hatte, ja sogar sein eigenes Leben. Aber von jenem Tag an hatte er ihr Herz völlig gewonnen. Als er ihr sagte, er würde sie gerne mit nach Hause nehmen, damit sie in seinem Heimatland bei ihm sei, war sie ganz und gar damit einverstanden, mit ihm zu gehen. Am Tag vor ihrer Abreise, also vor ihrem Tod, vor der viele sich so sehr fürchteten, sagte ich zu ihr: Margarit, der gute Hirte wird sein Lamm während dieser Reise auf den Armen tragen. Mit ihrem strahlendsten Lächeln antwortete sie: Oh, das tut er auch jetzt schon für mich. Ja, vielleicht kennen die jemanden, wo Margarit, Margarete oder Margret heißt. Trotz der unterschiedlichen Schreibweise ist es doch immer der gleiche Name. Denn sie stammen alle von dem griechischen Wort ab, das Perle bedeutet. Und der Kaufmann? Ich brauche wohl kaum zu sagen, dass er niemand anders ist als der Herr Jesus Christus. Das Wort, das hier für Kaufmann verwendet wird, bezeichnet eigentlich einen Großhändler, der ins ferne Ausland geht, um dort seine Waren zu erwerben. Wenn er jedoch seine Margarete kauft, ist sie nur eine, die er kauft. Ja, er kauft jeden von uns einzeln. Er kauft uns nicht alle im Sammelpack. Ja, wir möchten doch das Gleichnis aufschlagen, Matthäus 13. Vers 45. Ich lese uns vor, von was wir jetzt gelesen haben. Matthäus 13, Vers 45. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einen Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Und eben das Wort Perle wird griechisch übersetzt mit Kaloi Margaritai. Und Margret, der Name Margret, Margarete, Margret, heißt eben die Perle. Im vorherigen Gleichnis in Matthäus 13, 44 lesen wir von einem Mann, der einen Schatz fand, der in einem Acker verborgen war. Vor Freude darüber geht er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte jenen Acker. Das Wort, das hier für Verkaufen benutzt wird, hat eine andere Bedeutung als das Wort, das in Vers 46 verwendet wird. Hier bedeutet es Handeln. Aber das Wort, das bei dem Kaufmann verwendet wird, der die Margarete kaufte, ist Piprasco, ein Wort, das hauptsächlich in Verbindung mit dem Verkauf von Sklaven benutzt wird. Das scheint uns darauf hinzuweisen, dass er, um die schöne und liebliche Margarete zu erwerben, nicht nur alles, was er hatte, verkaufen musste, sein Zuhause, seinen Thron, sondern sogar sich selbst. Und wie wir wissen, hat er genau das getan. Denn der Sohn Gottes hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. Der Kaufmann war so reich, aber um diese Margarete zu kaufen, wurde er arm. So arm wie die arme Witwe, die 2 Schärflein gab, ihren gesamten Lebensunterhalt. Dem Geist Gottes hat es gefallen für das, was der Kaufmann verkaufte und für das, was die arme Witwe gab, dasselbe Wort zu verwenden. Aber es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen den beiden Gleichnissen in den Versen 44 und 45. In den besseren Manuskripten heißt es, dass der Mann, der den Acker kaufte, alles verkaufte, was er hatte. Der Mann, der die Perle kaufte, verkaufte jedoch alle Dinge, die er hatte. Zuhause, Thron, alle Dinge. Ich brauche wohl kaum darauf hinzuweisen, dass die Muschel, in der die Perle gefunden wurde, erst sterben musste, bevor er an diese schöne Perle kam. Und ein Mensch musste sein Leben riskieren, um diese Muschel aus dem Tiefen des Ozeans heraufzuholen. Das alles musste stattfinden, bevor die schöne Perle den schmücken kann, der sie für sich erworben hat. Aber vielleicht sollte ich hinzufügen, dass wir dieses Gleichnis durchaus auf einzelne Personen anwenden dürfen, wie wir es gerade getan haben. Denn das Wort Gottes ist sehr ausgedehnt. Niemand möge uns dafür tadeln, doch ich habe keinen Zweifel, dass die Hauptbedeutung des Gleichnisses sich auf Christus und seine Gemeinde bezieht. Die kostbare Perle, die um den Preis des Lebens eines anderen aus den Tiefen des Meeres geholt wurde, ist die Gemeinde. Das Meer ist ein Bild für die Nationen. Und so wird die Gemeinde aus einzelnen Personen aus den Nationen gebildet, um die eine Gemeinde, die eine Perle zu bilden. Um sie zu finden, verließ er sein eigenes Land und kam in unsere arme, triste und verdorbene Welt. Und um sie zu kaufen, gab er alle Dinge, die er hatte. Ja, er gab sich selbst für sie. Ja, wir möchten doch nochmal das Lied singen, Lied 195, näher noch näher. Ja, der Herr Jesus ist uns näher gekommen. Er ist in die Welt gekommen, damit wir überhaupt in seine Nähe kommen können. Dürfen wir auch singen im Lied 195. Vor der Predigt möchten wir doch noch einen Kanon singen, das Lied 235, seid froh in dem Herrn alle Zeit. Gut, dann dürfen wir gespannt sein auf die Predigt.
Wir haben kein grosses Blatt heute, aber wenigstens ein kleines. Und die Idee ist, ihr merkt es dann, dass man das mit heimnimmt, zum Beispiel eben als Buchzeichen der Bibel, und dass man einfach darüber nachdenkt, was dort drauf steht. Ja, ich freue mich auf den Abschnitt, den wir heute miteinander anschauen. Es ist schon längere Zeit her, wo wir im Lukas 7 waren, in der fortlaufenden Auslegung, und wo wir den Abschnitt auch schon angeschaut haben. Und für mich persönlich ist es ganz neu wieder einfach ein Augenöffner gewesen, was die Begebenheit uns möchte sagen. Es steht im Lukas 7, vom Vers 36 bis 50. Und ich würde noch gerne kurz beten zum Anfang. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir so genau alles überliefert haben, dein Wort genau vor uns haben, dass du dein Wort bewahrt hast über Jahrhunderte, dafür gesorgt hast, dass es nicht einfach verändert, verdorben werden, unkenntlich gemacht werden, sondern dass du selber dafür gesorgt hast, dass es bewahrt und korrekt überliefert wird, so dass wir auch heute dürfen deine Worte lesen, die Begebenheiten dürfen miterleben, wo du mit deinen Jüngern durchgegangen bist. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du damals wie heute genau der gleich bist, dass du auch in Zukunft, in alle Ewigkeit, wirst der gleich sein. Erhobnig über alles, erhobnig Gott, Sohn Jesus Christus und erhöhte Mensch in alle Ewigkeit. Wir danken dir, dass du den Plan Gottes hast ausgeführt, dass du Wort vom Vater bist, gehorsam gewesen und den Weg bist gegangen, damit du uns hast können zurückkaufen, Herr. Wir danken dir, dass du alles hast dran gegeben, wo du auf dieser Welt bist gewesen, für den einen Schatz im Acker, der verborgen ist gewesen. Und du hast ihn zurückgelassen, diesen Schatz. Aber du willst wiederkommen und du hast ihn ausgerüstet. Du hast deine Gemeinde, deine Kinder ausgerüstet mit allem, was sie brauchen. Wir dürfen Gerechtigkeit Christi haben. Wir dürfen gereinigt sein durch das Blut Jesu Christi. Nicht mehr die eigene Gerechtigkeit müssen haben, sondern die eine wahre Perle, Herr, von deiner Gerechtigkeit. Wir danken dir auch für die Schönheit, die da drinnen ist. Amen. Ich möchte zuerst einfach lesen, die Begebenheit, dass wir es wieder im Ohr haben und uns daran erinnern können. Und es ist gut, wenn wir gut zuhören und auf die Einzelheiten, die da beschrieben sind, achten. Es bat ihn, mit ihm ist der Herr Jesus gemeint, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Ja, eine bekannte Geschichte, eine bekannte Begebenheit. Jedes Mal, wenn man sie liest, ist es wieder erneut bewegend, was hier beschrieben ist. Wir wissen ja, der Herr Jesus hat seinen Dienst in der Öffentlichkeit etwa im Jahr 29 nach Christus angefangen. Und im Jahr 32 ist er im Monat Nissan, hat er geheissen, das ist März, April bei uns heute in unserem Kalender, im Monat Nissan vom Jahr 32 nach Christus am Passafest von den Juden durch Kreuzigung hingerichtet worden. Von allem Anfang an von seinem Wirken ist er von der jüdischen Elite, von den Theologen bzw. den Schriftgelehrten und den Pharisäern sehr kritisch beobachtet worden. Ja, er ist von Anfang an gehasst worden, unser Herr. Und ziemlich früh in seinem öffentlichen Dienst, nach dem Bericht von Lukas, wahrscheinlich kurz nach der Bergpredigt, ist er von einem Pharisäer mit dem Namen Simon zum Essen eingeladen worden. Und zwar offenbar am gleichen Tag, wo er viele, viele Menschen geheilt hat. Hoffnungslose Menschen, leidende Menschen, Kranke, von bösen Geistern belasteten und viele Blinde, viele Blinde hat er geheilt. Das ist in ein paar Versen vorher, 7, Vers 21. Zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. An diesem Tag ist er vom Pharisäer Simon zum Essen eingeladen worden. Aber gleichzeitig an diesem Tag vorher hat er auch noch predigt über Johannes den Täufer. Es sind nämlich Jünger vom Johannes den Täufer gekommen. Wo ist denn der Johannes gewesen? Warum ist er selber nicht gekommen? Er war im Gefängnis gewesen. Der Herodes, König Herodes, hat ihn eingesperrt, weil er in sein Leben hineingeredet hat und ihn zur Buße hat aufgefordert. Darum ist er gefangen gesetzt worden. Und die Jünger vom Johannes sind gekommen, mit dem Auftrag zu fragen, bist du der Messias, den wir auf ihn warten? Frage von Johannes. Ich kann uns vorstellen, er ist nicht einfach, er hat das nicht aus Unglauben gefragt. Wir müssen uns versetzen in seine Situation. Anbetracht vom Tod vor ihm. Und er hat gewusst, dass er den Weg bereitet hat vom Messias. Und gleich hat er seine Jünger ausgeschickt, bist du der Messias? Und der Jesus hat gesagt, geht ihm erzählen, was er gesehen hat, was passiert ist mit all diesen Kranken. Und dann hat er ein wichtiges Wort über Johannes den Täufer, den Menschen predigt, der Herr Jesus. Dass er tatsächlich der Bote ist, wo sie genau wissen, vor allem auch die Schriftgelehrten, dass der Malachi den hat angekündigt. Dass der Bote wird kommen und vor dem Messias den Weg bereiten. Und der Jesus sagt klar und deutlich, der Johannes, der Täufer, ist der Bote, der vor dem Herr den Weg bereitet. Und wo das Volk vorbereitet. Darum hat er sie aufgerufen zur Buße, zur Taufe, als Zeichen, dass sie ihre Sünden bekennen, ihre Sünden ablegen und gereinigt werden. Und viele, viele Menschen haben sich ja kurz vor dem, was hier beschrieben wird, wo der Johannes noch hat können, frei sein, haben sich getauft vom Johannes. Die Verachteten, der Herr Jesus sagt selber im Vers 29 und 30, die Verachteten vom Volk haben sich getauft, viele von ihnen, Zöllner, die als Sünder gelten haben ihre Sünden erkannt und bekennt und haben sich als öffentliches Zeugnis taufen vom Johannes. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die allermeisten von ihnen, haben sich gehütet, das zu machen. Wir sind doch nicht Sünder. In ihrem Stolz haben sie sich erhoben und auf die Leute runtergeschaut, die müssen wegen ihren Sünden sich taufen, so wie sie es angeschaut haben. Wir sind gerecht. Wir kennen das Gesetz. Wir halten das Gesetz. Sie waren stolz und haben sich nicht taufen lassen. Und jetzt, unmittelbar nach der letzten Predigt vom Herrn, wird er vom Simon eingeladen zum Essen. Und es gibt ja ganz viele Gründe, warum dass wir Leute einladen zum Essen. Ganze Palette von Motivation, das ist uns allen klar. Aber wir können ganz sicher sein, dass der Simon ihn, der Herr Jesus, nicht aus Freundlichkeit und aus Verehrung oder sogar aus Liebe eingeladen hat. Das bestätigt sich ja sofort, wenn wir den ganzen Bericht lesen und merken wir das. Und es ist ihm, dem Simon, offenbar auch sehr peinlich gewesen, wo der plötzlich der unerwartete Gast ist auftaucht und in seinem eigenen Haus, in seinem eigenen Haus, der Herr Jesus derart mit Verehrung und Liebe überschüttet hat. Trotz all diesen Umständen hat also unser Herr die Einladung angenommen und hat sich in dem Haus vom Pharisäer, steht da, offenbar zusammen mit anderen Gästen, an Tisch gelegt. Wir haben gelesen, zu Tische gesetzt. Aber wir wissen, dass das nicht ganz korrekt ist, weil man dann damals nicht ist gesessen auf einem Stuhl am Tisch, sondern der Tisch war nur so halb hoch gewesen und man ist gelegen, der Rücken gestützt, am Tisch gelegen. Darum sollte man eher sagen, zu Tischen gelegt. Schon nicht ganz korrekt wahrscheinlich abgebildet auf unserer Abbildung. Und es hat überhaupt nicht so ausgesehen, dass er als Ehrengast wäre behandelt worden. Ich vermute viel mehr, dass der Pharisäer ihn hat wollen, von ganz nach gesehen und ihn wollen testen. Darum ist es ihm gegangen. Irgendetwas zu finden an ihm für seine Kritik, seine Hintergedanken zu bestätigen. Und ich gehe auch sehr davon aus, dass genau das der Grund ist, warum dass er die Frau mit dem Parfümfläschchen mit dem Alabasterfläschchen. Alabaster ist etwas wie Gips, wo man Gefäße daraus gemacht hat und Flüssigkeiten hat können aufbewahren. Wo die Frau plötzlich auftaucht und ihn zum Meister wollte. Dass der Grund ist, dass sie überhaupt reingelassen wurde. Genau die Hintergedanken von Simon waren. Wie könnte sich so eine Frau, stadtbekannte Sünderin, sonst den Weg verschaffen ins Haus von einem Pharisäer. Als er den Herr Jesus eingeladen hat, hat er mit Sicherheit nicht mit dieser Frau gerechnet, die in der ganzen Stadt bekannt war als Sünderin. Aber sie ist ihm eben möglicherweise gerade recht gekommen. Er hat sich gesagt, jetzt kommt es aus, wie der sogenannte Meister reagiert auf die Frau. Jetzt kommt es aus. Wir wissen nicht, in welcher Stadt das sich zugetragen hat. Genau, vielleicht war es zu Nein, wo er vorher noch die Totenauferweckung hat vollbracht, der Herr Jesus. Aber es war sicher in der Stadt von Galiläa. Auf jeden Fall hat die Frau von dieser Stadt sofort mitbekommen, dass Jesus bis beim Simon zum Essen eingeladen ist. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Frau dem Herr Jesus so nach wie möglich, wie sie nur konnte, nachgefolgt ist. Um kein einziges von seinen Worten zu verpassen. Ich kann mir lebendig vorstellen, wie sie an seinen Lippen gehangen ist. Und jedes Wort, jede Tat hat aufgesogen. Da können wir uns fragen zwischen ihnen. Was sind denn die Ereignisse, die Nachrichten oder die Worte, die wir um keinen Preis verpassen wollen? Denk mal darüber nach. Was ist das, was du um keinen Preis verpassen willst in deinem Alltag? Und frag dich doch dabei, lohnt sich die Zeit, die du dafür investierst, für das? Bringt es dich wirklich weiter auf dem Weg zum ewigen Leben mit dem Herr Jesus? Und wie wirst du die Sachen, die dir so wichtig sind, die du um keinen Preis möchtest verpassen, wie wirst du sie einmal beurteilen, aus der Ewigkeit zurückschauend, aus der Ewigkeitsperspektive? Im Inneren von unserer Frau ist ohne Zweifel etwas passiert. In diesem verzweifelten Inneren, wo sie nämlich die Worte und die Predigten vom Herrn Jesus gehört hat, aufmerksam gehört hat. Was ist passiert? Gott hat ihr Herz geöffnet. Und der Geist Gottes hat sie überführt innerlich, in Bezug auf ihr sündiges Leben. Sie hat plötzlich glasklar erkannt, dass der Mann der verheißene Messias muss sein. Der von Gott versprochene Messias und Retter. Und sie hat erkannt, dass nur er sie ihr helfen kann. Nur er sie kann erlösen von ihrer Sündenlast. Das ist, finde ich, so eine bewegende Tatsache. Und wir haben noch ein anderes Beispiel, wo das ganz schlicht beschrieben wird. Eine von meinen Lieblingsstellen, Lieblingsversen. Ich lese es rasch vor, es ist nur ein Vers aus der Apostelgeschichte 16, Vers 14. Der Paulus ist mit dem Timotheus in Philippi gewesen und hat predigt und viele Frauen haben jeweils zugelassen. Und dort steht, eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, der predigte das Wort von Paulus, und der Herr tat ihr das Herz auf, so dass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und sie hat sich bekehrt, ist von Neuem geboren worden, hat sich taufen lassen. So herrlich, so schlicht und einfach. Ich kann euch sagen, das ist, kann nicht genügend unser Gebet sein, wenn wir für Menschen beten. Und ich will so immer wieder tun, dass das Herz von dieser und dieser Person doch geöffnet wird von unserem Gott. Das ist der ganze Unterschied, was macht in einem Menschenleben. Es öffnet das Herz. Und das ist, Gott wirkt an den Herzen und öffnet. Aber der Mensch hat genauso eine Verantwortung, sein Herz dem lebendigen Gott auch aktiv zu öffnen. Der Herr tat ihr das Herz auf. Und genau das hat er gemacht mit der Frau, wo der Simon und seine Ruhe in seinem Haus überfallen hat. Genau das hat er im Inneren von dieser Frau bewirkt. Sie hat den inneren Druck von Beschämung und Reue über ihre Sünden kaum mehr ausgehalten, die Frau. Und sie hat sich nur das eine gewünscht, Jesus direkt zu begegnen und ihn um Vergebung zu bitten. Und kein Preis war ihr zu hoch gewesen. Darum hat sie das Alabasterfläschchen mitgebracht. Und ich bin mir ganz sicher, dass das Salböl das wertvollste war, was sie hatte, die Frau. Ich bin ganz sicher, sie hat nichts Teures, nichts Kostbares gehabt als das Salböl. Wie recht hat doch der Herr Jesus, wenn er im Kapitel 5 vom Lukas-Evangelium, Vers 32, hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße zu rufen. Und jetzt macht sie vor all diesen Menschen, in Öffentlichkeit, vor allen Menschen, die eingeladen sind, beim Simon, macht sie die Taten, die wir gerade gelesen haben. Wo sie doch sowieso schon von der ganzen Stadt schlecht geredet wird. Stellen wir uns das mal vor. Sie hat es trotzdem gemacht. Vers 38. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Das hat kleine Details da drinnen, die könnten einen Hinweis geben, wie die Situation in dem Esszimmer von Simon wirklich war. Also wir wissen, dass es sicher nicht so war, wie es da auf dem Bild ist, sondern der Herr Jesus ist am Boden gesessen, der Rücken war gestützt durch Küsse und die Füße kann man nicht unter sich haben, die hat man vor sich hergelegt. Und dann steht da wörtlich, sie trat, ist übersetzt mit zu seinen Füßen, eigentlich heisst es paragriechisch, also sie trat neben seine Füße. Und dann ist noch das hinten. Das ist fast nicht umzusetzen, wenn man sich das vorstellt. Dass sie so hinten sind, irgendwie, hinter dem Herr Jesus, aber seine Füße sind gleich vorne und sie ist neben seinen Füßen. Könnte es nicht ein Hinweis sein über die Schonung in diesem Esszimmer? Der Ehrengast, oder ich muss so sagen, ein Tisch, ein deckter Tisch hat eine Ausrichtung. Es hat ein Vorne und ein Hinten. Oder ein Oben und ein Unten am Tisch. Und wir wissen, dass der Ehrengast immer vorne, oben ist gesetzt worden. Aber hier steht von hinten. Ist doch bezeichnend. Ist doch bezeichnend. Es könnte ein Hinweis sein, wie die Sitzordnung war. Und dass vorne oder oben am Tisch die guten Pharisäer-Kollegen mit dem Simon gesessen sind. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Wie auch immer, wir können uns sehr gut verstehen, wie überwältigt das die Frau war, wo sie plötzlich einem Messias, Jesus Christus, so nach ist gekommen. Und dass es nur so aus ihr herausgebrochen sind. Tränen sind geflossen. Im alten Orient ist ja das Waschen der Füße nichts anderes als ein Zeichen von der Ehrerweisung, von der Wertschätzung bzw. ganz einfach von der Gastfreundschaft. Das war ganz normal. Der Gast mindestens läuft die Füße zu waschen, ihm Wasser zur Verfügung zu stellen. Noch viel eher ihm selber als Gastgeber die Füße zu waschen. Aber das Umfassen von den Füßen und das Küssen von den Füßen war Ausdruck von völliger Unterwerfung und Ausdruck von grosser Liebe für die Person. Wir lesen eine ähnliche Situation nach der Auferstehung vom Herr Jesus, wo Maria und Maria Magdalena ihn aufgesucht haben, das Grab war leer. Und dann gibt er sich ihnen zu erkennen. Matthäus 28, Vers 9 steht das. Und als sie gingen vom leeren Grab weg, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten an. Das ist die Haltung vom Füß umfassen, vom Füß küssen, was wir hier lesen von dieser Frau. Oder wir denken auch an die Tsunamitin, wo ihr Sohn gestorben ist. Und in voller Verzweiflung ist sie den ganzen Weg auf den Berg vom Prophet Elisa zu seinem Haus gegangen. Und sie hat sich niedergeworfen, hat seine Füße umfasst und geküsst. Als Zeichen von der Unterordnung, von der, vom völligen Vertrauen, dass er kann handeln kann. Dass er in Kraft Gottes kann handeln kann. Aber unsere Frau hier, die ja keinen Namen hat. Sie hat den Namen, aber er wird nicht genannt. Sie geht noch weiter. Und sie trocknet die Füße vom Herrn mit ihren eigenen Haaren. Und sie geht noch weiter. Sie salbt die Füße anschließend mit dem Wertvollsten, was sie getan hat. Mit dem Salböl. Tja, wie reagiert jetzt der Simon? Was geht jetzt in diesem stolzen Pharisäer vor sich? Ich habe es ja gewusst. Das hat laut tönt in ihm. Ich habe es ja gewusst. Da haben wir es. Das ist doch der beste Beweis. Er kann kein echter Prophet sein. Mit dieser Sünderin so umzugehen. Der Herr Jesus hat natürlich sofort seine Gedanken erkannt. Und er hat ihn angesprochen mit seinem Namen. Simon. Simon. Jetzt müssen wir wissen, dass Simon damals sehr ein häufiger männlicher Vorname war. Wahrscheinlich einer der häufigsten Vornehmen. Was heisst denn das? Der Herr Jesus redet schlussendlich jeden Mensch an. Jeden Mensch, wenn er hier den Simon anredet. Auch dir und mir ruft unser Herr immer wieder ganz persönlich auf. Ist uns das bewusst? Ganz persönlich redet er uns an in seinem Wort, durch sein Wort. Jetzt lese ich weiter, Vers 41 bis 43. Das sagt er jetzt zum Simon. Ein Gläubiger, das ist ein Geldausleiher, jemand, der viel Geld hat und anderen ein Darlehen gibt. Das ist ein Gläubiger. Der hat zwei Schuldner gehabt, also Leute, die ihm Geld schuldig waren. Der eine war 500 Denare schuldig. Das ist ziemlich viel Geld. Das sind etwa 500 Tageslöhne. Also das ist fast ein 2-Jahres-Lohn für damalige Verhältnisse. Der andere 50 Denare. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Die Frage ist ja auch ziemlich einfach zum Beantworten. Und der Herr Jesus hat weiter zum Simon geredet jetzt. Aber auch da wieder das Detail. Indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon. Er hat also in Richtung von der Frau gewendet. Vorher hat er den Simon angesprochen. Er hat sich müssen umkehren, um das können zu machen. Das heisst mit Sicherheit, dass er nicht gerade neben Simon gesessen ist und die Frau gerade da. Er hat sich in eine andere Richtung drehen. Auch das könnte wieder ein Hinweis sein über die Tischordnung. Indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Jetzt erklärt der Herr Jesus seinem Gastgeber den riesengroßen Unterschied zwischen ihm und der verachteten Frau. Ein riesiger Unterschied. Und wenn der Herr Jesus das jetzt für das Schaffen, das Licht bringt, kommt richtig gehend die frontale Verachtung von dem Pharisäer am Herr Jesus gegenüber ans Licht. So ungeschminkt. Keine einzige von diesen damals üblichen Handlungen zum Willkommen eines Gast hat der Simon dem Herr Jesus erwiesen. Keine einzige. Durchaus eben übliche Handlungen für einen Gast oder sogar einen Ehrengast waren diese drei Sachen. Das Waschen von den Füßen oder wenigstens Wasser zur Verfügung zu stellen. Der Begrüßungskuss und die Salbe vom Haupt. Wohlriechende Salbe, wohlriechendes Öl für den Kopf. Das war wahrhaftig eine laute Sprache von Simon. Eine Sprache von der Verachtung. Völlig unüblich für die Situation. Aber die verachtete Frau, die die Last von ihrer Sünde nicht mehr ausgehalten hat, die sie nicht mehr weiter rechtfertigen und verdrängen wollte. Sie hat sich zu den Füßen vom Herr Jesus geworfen und hat nicht aufgehört, seine Füße zu küssen. Damit hat sie dem Herrn völlig und in allem Recht gegeben, dass sie eine grosse Sünderin ist. Sie hat sich damit völlig am Messias und Herr Jesus Christus unterworfen. Und ihre vielen Tränen waren Ausdruck von der Reue, von ihrer Buße. Und ihre Salbung von den Füßen vom Herr Jesus mit dem wertvollen Öl waren Ausdruck von der Hingabe von ihrem Leben an den Retter Jesus Christus. Aber damit auch Ausdruck von der dankbaren Annahme von der Vergebung, die sie bekommen hat. Und das alles zusammengenommen ist nichts anderes als Ausdruck von echtem Glauben. Von echtem, rettendem Glauben. Sündenerkenntnis. Unterwerfung unter einen allmächtigen Gott, wo wir alle in einer riesen Schuld vor ihm stehen. Das Bußtun, das ist die Haltung von der Reue über das, was in der Vergangenheit war. Und gleichzeitig der Entschluss, den Weg von der Nachfolge einzuschlagen. Und die dankbare Annahme von der Vergebung Jesu Christi. Und die Folge von dem Handeln von dieser Frau war, dass sie ist erfüllt worden mit überfließender Liebe für den Herrn. Überfließende Liebe. Vers 47 bis 50 lese ich noch. Deshalb sage ich dir, der Simon ist angesprochen, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wie herrlich ist die Aussage hier, dass der Herr ihre Vergebung, Erlösung und Frieden zuspricht. Frieden. Und das vor allen anderen, die dort an diesem Tisch waren. Und noch etwas lädt uns die Begebenheit so eindrücklich. Nämlich, der Mensch hat es in seiner Hand, gerettet zu werden. Der Mensch hat es in der Hand, gerettet zu werden oder in Ewigkeit vom Herrn getrennt zu bleiben. Unversöhnt und ohne Frieden mit Gott zu bleiben. Es liegt bei jedem einzelnen Mensch. Glaubst du, wie die Frau hat demonstriert, was Glauben ist? Oder glaubst du nicht? Das ist das Einzige. So kann man unsere riesen Schuld vor Gott zusammenfassen. Wir schulden ihm. Jeder von uns schuldet Gott Glauben. Der Glauben, den die Frau so eindrücklich vorgelebt hat. Sie hat gezeigt, was rettender Glaube ist. Aber der Pharisäer hat uns demonstriert, was Selbstzufriedenheit ist. Selbstüberzeugung. Sich selber für gut halten. Ich bin schon gut genug. Ich bin doch nicht so schlecht wie die Sünderin. Und jeder Mensch hat eine riesengroße Schuld vor Gott. Und der Pharisäer hat gedacht, ich brauche doch keinen namens Jesus Christus, der mir meine Sünden vergibt. Die sind ja vernachlässigbar klein gegenüber den Sünden dieser Frau, hat er gedacht. In was besteht jetzt der wesentliche Unterschied zwischen dem Pharisäer Simon und dieser Frau? Was würdet ihr sagen? Was ist der zentrale Unterschied? Kann man diesen Unterschied mit einem Wort nennen? Der wesentliche Unterschied zwischen dieser Frau und dem Pharisäer Simon ist, es gibt ein gutes Wort dafür, Sündenerkenntnis. Sündenerkenntnis. Wir können vielleicht auch ein anderes langes Wort nennen, Bußfertigkeit. Aber bevor das jemand zur Buße kommen kann, muss er zuerst erkennen, was er für ein Sünder ist. Er braucht zuerst die Sündenerkenntnis. Wer seine grosse Sündenschuld vor Gott nicht erkennt, nicht anerkennt, wird Gott nie wirklich lieben können. Ist unmöglich. Das Mass von unserer Liebe zu Gott hängt davon ab, von unserer Sündenerkenntnis. Wie realistisch, dass wir unsere Schuld vor Gott erkennen. Und ich persönlich möchte mir ein Vorbild nehmen an dieser Frau. Und möchte dem Herr Jesus mehr Liebe erweisen. Ihn mehr lieben. Wie können wir das tun? Als Gläubige, als Jünger Jesu. Wir sind nachher gerade fertig. Aber da wollen wir noch kurz darüber nachdenken. Wie können wir als Gläubige, wir sind schon zum Glauben gekommen, wir dürfen die Rettung im vergossenen Blut Jesu Christi annehmen, seine Vergebung dürfen annehmen. Und trotzdem die wichtige Frage, wie können wir unseren Herr mehr lieben? Da könnte man sehr vieles aufzählen, ich will nur ein paar Punkte kurz streifen. Acht geben auf Bußfertigkeit. Um Bußfertigkeit bitten, dass ich sofort innerlich Buß tue, wenn ich merke, ich bin daneben getreten. Sofort bußfertig und um Vergebung bitten. Und damit bitten um ein feines Gewissen in Bezug auf die Sünde. Weil das leichtfertige Übergehen von Sünden in unserem Leben, das leichtfertige darüber hinweggehen, über die Sünde, wo wir reinfallen, das ist vor Gott gesehen hoch dramatisch. Warum? Weil es unsere Liebe zum Herrn lässt erkalten. Und wir wissen, wie schlimm das ist, wenn unsere Liebe erkaltet. Wir wissen uns, das Sendschreiben von Ephesus, wo ihre erste, ihre prioritäre, höchste Liebe zum Herrn verlassen. Oder ein anderer Punkt, ganz zentral, auch vom Herrn Jesus so gelehrt, dem Herrn und seinem Wort gehorchen. Da sind wir wieder bei dem zentralen Vers aus Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort befolgen. Ganz einfach. Ganz einfach. Die Kurzfassung von dem, was Jüngerschaft ist. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort befolgen. Und ein weiterer Punkt ist, dass nur der Gott lieben kann, der sich selber erniedrigt. Genau das Gegenteil von dem, was das menschliche Ego immer versucht, sich selber möglichst in ein gutes Licht zu stellen, möglichst hoch zu sitzen, möglichst am Ehrenplatz zu sehen, möglichst oben am Tisch. Sich selber zu erniedrigen. Nur wer sich ihm unterwirft, wird Gott können lieben von ganzem Herzen. Warum ist das so? Das ist ohne direkten geistlichen Zusammenhang. Weil eben unser Selbst, unser Ego, sich ja immer aufbäumen will. Und das Aufbäumen ist immer ein Erheben gegen Gott. Das ist nicht Gott lieben. Das ist das Gegenteil. Sich erheben gegen Gott. Das ist Grundsünde vom Satan. Grundsünde von der gefallenen, in Sünde gefallenen Menschheit. Sich selber gross zu machen, sich erheben gegen Gott. Und ein weiterer Punkt, wie wir ihn mehr lieben können, ist, dass wir uns bearbeiten von ihm. Lass verändern. Lasst euch verwandeln. Metamorpheo. In ein völlig neues Wesen verwandeln in das Wesen vom Herrn Jesus. Wir müssen das Ja, das Einverständnis dazugeben. Und Gott wird an unserem Leben, an unserem Herz arbeiten. Er wird uns durch Schwierigkeiten führen, das ist keine Frage. Nur durch Nöte und Schwierigkeiten lässt sich der Mensch behandeln von Gott. Das ist nun mal einfach eine Tatsache. Und dann möchte ich noch den letzten Punkt erwähnen. Es ist eigentlich simpel einfach, dem Herrn Jesus Liebe zu erweisen. Das können wir jederzeit, am einfachsten im Alltag. Indem wir unseren Bruder, unsere Schwester lieben. Indem wir unseren Ehemann, unsere Ehefrau lieben. Mehr lieben. Indem wir unsere Nachbarn lieben. Und wir können ihm gewaltig Liebe erweisen. Indem wir unsere Finde lieben. Gibt es nicht hunderte von Gelegenheiten, den Herr Jesus mehr zu lieben? Unzählige Möglichkeiten, ihm unseren Glauben und Liebe zu erweisen. Die Frau hat das mit sehr mutigen und ganz konkreten Taten praktiziert. Und diese Frage wollen wir mit heimnehmen. Wie können wir der Herr Jesus in ganz konkreten Taten in unserem Alltag mehr lieben? Denken darüber nach, ganz konkret. Das sind ganz oft kleine Sachen. Aber Grundlagen sind die, dass wir sein Wort befolgen. In seinem Wort sehen wir auch hunderte von Beispielen, wie wir ihn mehr lieben können. Sein Wort gehorchen bedeutet, der Herr Jesus lieben. Ich habe den Vers ausgewählt als Lernvers, der Vers 47. Er ist ein bisschen lang. Wir wollen ihn einfach mal zusammen lesen. So wie er auf dem Zettel steht. Ohne die Einleitung, deshalb sage ich dir, lesen wir doch einfach mal. Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und noch einmal, dass wir nur halb drauf schauen, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben ist, wird der liebt wenig. Ja, das können wir ja daheim auch noch weiter üben. Das ist ein guter Vers zum auswendig lehren. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ich möchte dir herzlich danken, Herr Jesus, für das Beispiel, das Vorbild von dieser einfachen Frau, die innerlich so sich hat überführen lassen von deinem Geist, von Gott selber, der ihr das Herz aufgetan hat, dass sie dem hat nachgegeben hat, dass sie nicht sich stolz verschlossen hat und weitergefahren hat, sich selber zu rechtfertigen, zu entschuldigen, zu erklären, Herr. Sondern sie ist vor dir kapituliert. Sie hat völlig vor dir kapituliert. Und ihr Herz dir ausgeschüttet, ihre Not, ihre Sündenlast bei dir abgeladen. Danke dir, Herr, für die Liebe, die wir sehen, die das Resultat war von dieser Frau. O Herr, wir sind so dankbar, dass du der gleiche Herr und Heiland bist, dass du auch unsere, meine, alle Sünden und Schuld getragen hast. Dass du genauso gelitten hast an der Schuld und Sünde, aus meinem Leben, wie aus dem Leben von dieser Frau. Wir danken dir, Herr, dass du der gütige Heiland bist. Dein Blut hast fliessen, damit wir frei ausgehen können. Einfach die Schuld vergeben, völlig vergeben. Und als Retour quasi deine eigene Gerechtigkeit uns anziehst, Herr. Wir danken dir dafür. Es gibt wirklich nicht genügend Worte, für das auszudrücken und dir zu danken. Herr, danke vielmals für deine Gnade und Treue, für deine Vergebung, dass wir dürfen deine Kinder sein. Und bitte stärk du uns jedes und gib uns ganz viel Haufen Ideen, wie wir dich mehr lieben können in unserem Alltag, Herr. Amen.
Ja, habe ich viel Grund, Gott zu lieben, Jesus zu lieben oder nicht? Das hängt davon ab, wie wir uns selber sehen. Sehen wir uns als gerecht, als ja, wir sind ja schon gut? Oder sehen wir uns so wie die Frau? Wenn wir uns hineinschauen, sehen wir wirklich das böse Herz, das wir oft haben, das Heilung nötig hat. Und es gibt wirklich Grund dazu, dass wir uns diese Gedanken machen, uns überlegen, was es bedeutet, dass der Herr Jesus in unser Leben gekommen ist. Weil die Zeichen der Zeit, die stehen wirklich vor der Tür. Und irgendwann wird der Herr uns rufen und dann wird er uns auf die Probe stellen, wie fest dass wir ihn geliebt haben. Wir singen doch miteinander das Lied 292, Zeichen der Zeit. Ja, wir stehen drauf miteinander und ich möchte uns aus Galater 6 die letzten Verse lesen, wie sie der Paulus uns aufgeschrieben hat. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, können wir uns auch an Simon erinnern aus der heutigen Predigt, alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lässt, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Doch nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lässt, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das ganze Haus Israels. Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Ja, Jesus, wir wollen dir danken für die Worte, die wir heute hören dürfen. Wir danken, dass du uns erworben hast als den Schatz, als die Perle, einfach auch um uns rauszuretten aus dieser Welt, wo wir doch in Sünde leben. Und ja, du hast uns Erlösung geschenkt und es hat dich alles gekostet, damit wir dürfen Erlösung finden in dir, so wie es die Frau gefunden hat. Ja, sie hat sich erniedrigt bis tief runter, bis zu deinen Füßen, und du hast sie gesehen und hast sie erlöst. Ja, und so dürfen wir auch täglich zu dir kommen. Wir dürfen uns ja, zu dir wenden in all unserer Schuld und sie dir bekennen, Herr. Und einfach auch sehen, dass wir wirklich alle Grund haben, dich zu lieben, weil unsere Schuld gross gewesen ist und ist, wo wir ja, angewiesen sind auf das, dass du es in uns vergisst. Ja, danke, dass wir dürfen auch in dem ja, uns dem bewusst sein und jetzt da dürfen in die neue Woche kommen. Schenke uns immer Gelegenheiten, wo wir können dir Liebe erweisen, Liebe zeigen an den Mitmenschen, wo letztendlich auch wieder Liebe zeigt zu dir. Jeder Gelegenheit, jedem Augenblick dürfen wir uns Gedanken machen darüber, wo wir dir auch Liebe zeigen können. Jetzt dürfen wir aber auch Gemeinschaft haben aneinander. Auch dort dürfen wir uns aneinander ja, Liebe erweisen. Möchtest du uns durch den Tag durch begleiten, unsere Gespräche lenken, dass wir Anteil nehmen können aneinander. Und so danken wir dir auch, dass du mit uns kommst. Amen. In dem Sinne einen gesegneten Sonntag und Gott befohlen.